Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute ist der 25. Juli 2024. Mein Name ist Lothar Albert und ich freue mich sehr, dass wir heute den Sascha Huber zu Gast haben. Sascha ist ja ausgewiesener Experte für Tech-Aktien aus den USA und den Kryptobereich. Und das ist auch, über was wir heute sprechen möchten. Bevor wir loslegen und zum Sascha schalten, ein Hinweis in eigener Sache. Der Lang und Schwarz Trade Center feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum und das wird begleitet mit einem kleinen Gewinnspiel auf Instagram, wo man diverse Kleidungsstücke aus der LSX Collection gewinnen kann. Also geht bitte auf unseren Kanal auf Instagram, löst das Rätsel und gewinnt ein Hoodie, eine Weste oder ein Poloshirt. Und bevor wir jetzt zu dem Sascha schalten, noch ein kurzer Blick auf den Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist immer nur als Meinung zu verstehen und keinesfalls als Kaufempfehlung. Und ihr wisst auch, Börse ist riskant und das Risiko geht natürlich immer auf euch. Also immer schön vorsichtig sein. Doch damit genug der Einleitung. Hallo, Sascha.
Ja, hallo Lothar und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten es in der Einleitung schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen über den Tech-Bereich sprechen. Und genau in dieser Woche gab es ja ein Event, was quasi die Vorlage für unseren ersten Themenblock liefert, nämlich die Cybersecurity. CrowdStrike hat, ich glaube, am Montag war es, für Aufregung gesorgt, nachdem ein Programmierfehler dazu geführt hat, dass weltweit Teile der Infrastruktur oder viele Computer angegriffen waren. Ja, teilweise war die Rede davon, dass es einen Cyberangriff gegeben hätte. Im Laufe der Woche gab es dann ja diverse Analysen bis hin zu, steht CrowdStrike vor der Pleite? Das wollen wir heute mit dir besprechen. Sascha, CrowdStrike, Cybersecurity, der erste Wert.
Ja, CrowdStrike, genau genommen war es schon vor einer Woche, also am vergangenen Freitag, fast einer Woche, und hat sich aber natürlich dann über das ganze Wochenende bis in den Montag hinein fortgesetzt. Es ist so, dass CrowdStrike ein Cybersecurity-Unternehmen ist, das auch sehr viel auf künstliche Intelligenz setzt. Und dort gab es ein Software-Update, was fehlgeschlagen ist. Und daraufhin sind etwa 1% der Computer, die CrowdStrike eben zu ihrer Sicherheit, ja, Cybersecurity einsetzen. Da kam dann der Blue Screen of Death, wie es so schön heißt. Das heißt, da ging nichts mehr. Und das hat halt dazu geführt, dass einige Flughäfen keine Passagiere mehr abwickeln konnten, dass Fluggesellschaften ihre Flugzeuge nicht in die Luft bekamen, aber auch zum Beispiel eine Supermarktkette Tegut hier in Deutschland. Da hat das Payment nicht mehr funktioniert und die mussten dann am vergangenen Freitag alle Filialen schließen. Und es war natürlich schon, man hat zwei Sachen dadurch gesehen. Zum einen natürlich, wie viel Technik heute im Spiel ist. Und man hat aber auch quasi dadurch gesehen, wie groß eigentlich die Firma CrowdStrike, die ja bis dahin so gut wie keiner kannte, eigentlich ist. Die Aktie ist danach natürlich auf Tauchstation gegangen, weil es natürlich jetzt auch Spekulationen gibt, kämen Schadenersatzforderungen und so weiter. Ich habe mich jetzt aber mal durch die AGB gewühlt und da steht halt schon drin, dass sie da nicht unbedingt haftbar gemacht werden können. Es steht zum Beispiel drin, dass für kritische Infrastruktur wie Kernkraftwerke und so weiter ihre Software nicht freigegeben ist und wenn sie da halt eingesetzt wird, dann auf eigenes Risiko. Und dementsprechend, ja, es wird mit Sicherheit auch Schadenersatzzahlungen geben müssen, wobei es natürlich auch eine Versicherung gibt oder Versicherungen gibt, die da einspringen. Aber wenn man da von Pleitespekulationen hört, dann geht das natürlich viel zu weit. Und auch wenn man sich so umhört in der Szene und auch Analysten sagen das so, es ist natürlich jetzt ein Reputationsschaden, aber weil es kein Hack war, sondern halt ein Software-Update, was fehlgeschlagen ist, hält sich der Schaden noch einigermaßen in Grenzen. Der finanzielle Schaden, der wird sicherlich jetzt nicht ganz unerheblich sein, aber den sollte das Unternehmen eben auch ja, handeln können. Und grundsätzlich glaube ich, man hat ja wie gesagt jetzt gesehen, wie verbreitet die Software von denen ist. Und das zeigt ja auch, dass das ein starkes Unternehmen anscheinend ist. Und dementsprechend glaube ich, dass man den Rücksetzer tendenziell zum Einstieg sogar nutzen kann. Allerdings sollte man vorher noch abwarten, bis sich da ein Boden gefunden hat. Die Aktie ist teilweise mehrere Tage in Folge zweistellig prozentual gefallen. Katie Wood hat da teilweise schon zugegriffen. Kurzfristig hat sie da vielleicht auch mal 3, 4% Gegenbewegung mitnehmen können, aber generell ist noch kein Boden da. Ich könnte mir vorstellen, dass der so im Bereich 235, 240 oder spätestens dann im Bereich $200 liegt. muss man, wie gesagt, vorsichtig sein. Man sollte nicht ins fallende Messer greifen. Wenn man vielleicht eine erste Testposition, kann man mal immer mal in den Abwärtstrend auch reinkaufen. Aber tendenziell, wie gesagt, sollte man vorsichtig sein. Aber übergeordnet glaube ich, dass das Unternehmen nicht vor der Pleite steht und das sogar eher eine Einstiegschance in der Aktie darstellt.
Okay, dann reden wir über einen Mitbewerber, Palo Alto Networks. Die hatten Anfang des Jahres ein bisschen Gegenwind. Da ist der Kurs deutlich eingebrochen. Seitdem kann man aber wieder sehen, dass ja, sich der Aufwärtstrend, den man jetzt eigentlich schon seit Beginn letzten Jahres beobachten kann, wieder fortgesetzt hat.
Ja, also es ist so, dass eigentlich Palo Alto Network der Platzhirsch ist, also eigentlich das Vorzeigeunternehmen der Branche, und die hatten Anfang des Jahres aber leichte Umstellungen in ihrem Geschäftsmodell. Das hat dann kurzfristig dazu geführt, dass die Zahlen nicht ganz so hervorragend ausgefallen sind, wie das erwartet wurde. Aber die Aktie ist daraufhin zwar kurz gefallen, wurde dann aber auch schnell wieder hochgekauft. Insbesondere haben hier auch bekannte Hedgefondsmanager, ich glaube, der Ehemann von Nancy Pelosi oder so, einer bekannten US-Politikerin, der hat da auch zugegriffen, zum Teil sogar mit Optionen, also gehebelt. Und die Aktie hat sich zwischenzeitlich jetzt wieder deutlich erholt. Man muss sagen, es war immer mein Top-Favorit im Sektor, also der Top-Pick vor CrowdStrike. Zuletzt war CrowdStrike ein bisschen besser. Jetzt durch diesen Rücksetzer infolge dieses Vorfalls liegt Palo Alto Network wieder vorne. Man muss auch sagen, in der Vergangenheit hat das Management von CrowdStrike auf in Quartalsberichten, in Analystencalls ein bisschen gegen Konkurrenten geschossen. Also da hat man so ein bisschen Arroganz auch schon rausgehört. Und jetzt sind sie ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Generell glaube ich, dass Palo Alto Network ebenfalls weiter ein tolles Unternehmen ist, das auch diese Aktie durchaus kaufenswert ist, aber auch hier gilt vielleicht sogar noch mehr wie bei CrowdStrike, weil sie ja zuletzt eben stark gestiegen ist wieder, dass man vielleicht mal Rücksätze abwarten sollte. Es kann durchaus sein, dass solche Aktien auch mal um 10, 15% fallen, weil generell der Sektor halt sehr hoch bewertet ist, was aber auch seine Berechtigung hat, weil in Zukunft wird es immer mehr Investitionen in den Bereich Cybersecurity geben müssen. Und gerade dieser CrowdStrike-Vorfall hat das ja auch noch mal vor Augen geführt, dass das eben in Zukunft so sein sollte.
Ja, eigentlich eine No-Brainer-Branche, wenn man in die Zukunft blickt. Einen weiteren Wert haben wir noch, Rapid7. Der schaut vom Chartbild her etwas anders aus. Man hat hier also nicht diese, ja, Aufwärtsbewegung in den letzten beiden Jahren gehabt, sondern eher seitwärts mit ein bisschen nach unten in diesem Jahr. Ganz am Ende bildet sich gerade wieder so ein kleiner Fitzelchen nach oben. Ist das ein Kauf für dich im Moment?
Ja, also es gibt in dem Bereich natürlich noch mehr. Wir können jetzt nicht alle durchsprechen. Es gibt noch Fortinet, es gibt so ein ganz alter Wert, Checkpoint Software, es gibt Sentinel One, die zuletzt beispielsweise auch von dem CrowdStrike-Problem profitiert haben. Und auch Rapid7 ist in dem Bereich dann eben angesiedelt. Das Problem hier ist so ein bisschen vergleichbar wie mit Checkpoint Software. Sie wachsen zwar und sie sind profitabel, aber sie wachsen halt nicht so stürmisch wie andere. Das Wachstum liegt teilweise sogar bei unter 10% bei Rapid7. Und das war auch der Grund, warum die Aktie teilweise deutlich zurückgekommen ist, weil Anleger da enttäuscht waren, gerade in dieser Phase, wo ja generell sehr viel Geld in Crows geflossen ist. Und da war das Unternehmen einigen zu wachstumsschwach. Jetzt ist aber vor 3, 4 Wochen ein aktivistischer Investor hier eingestiegen und der möchte jetzt dafür sorgen, dass hier das Wachstum angefacht wird. Und wenn man sich das anschaut, das Unternehmen ist grundsolide aufgestellt, man hat hohe liquide Mittel, man hat nahezu keine Schulden, man wächst, man ist bereits profitabel im Prinzip, man hat ja positive Cashflows. Und insofern glaube ich, dass auch vor dem Hintergrund dieses Einstiegs dieses aktivistischen Investors hier was möglich ist. Die Aktie scheint ihren Boden so langsam gefunden zu haben, so im Bereich 40 Dollar, knapp unterhalb von 40 Dollar. Und jetzt muss man halt ein bisschen abwarten. Der aktivistische Investor versucht natürlich da Druck zu machen, aber er wird natürlich auch, erstmal muss er sich überhaupt durchsetzen und dann kommt dazu, das wird natürlich auch Zeit brauchen, bis Maßnahmen greifen. Aber ich glaube, dass man hier eine Chance hat, antizyklisch zuzugreifen, anders als Palo Alto Network oder eben, ja gut, CrowdStrike ist jetzt auch gefallen, aber ist das eben noch nicht so ein Highflyer gewesen, aber kann in Zukunft vielleicht auch wieder einer werden.
Okay, damit wechseln wir die Branche. Wir kommen zu der Hotelbranche, die ja, sagen wir, in den letzten 20 Jahren schon einen enormen, ja, Wechsel durchgemacht hat. Früher hat man sein Hotel mit Fax oder Telefon oder sonst wie bestellt. Heute gibt es x Suchmaschinen, die einem das abnehmen, die weltweit alles vergleichen können und über Bonusprogramme und so weiter tatsächlich für den User noch den einen oder anderen, ja, Schnapper bereitstellen können. Und beginnen wollen wir mit nicht direkt einer Hotelkette, aber Airbnb. Airbnb ist ja eine Firma, die oft in aller Munde ist, weil viele Kommunen beispielsweise in Deutschland dagegen vorgehen, dass Wohnraum für Ferienwohnungen genutzt wird und nicht mehr für die heimische Bevölkerung. Der Aktienkurs seit dem Börsengang ja schwankt eigentlich so ein bisschen um den Mittelwert herum. Sascha, wie ist deine Prognose?
Ja, zunächst mal was Lustiges habe ich jetzt gerade eben vor einer halben Stunde erst gelesen. Philipp Lahm, der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, der möchte jetzt auch sein Haus in der Nähe des Tegernsee, glaube ich, für 21 Euro am Tag per Airbnb vermieten. Das ist natürlich so eine Werbeaktion, wenn man so will. Das hatte man auch in den USA schon öfter. Ich glaube, man konnte auch schon mal Warren Buffetts Haus mieten, für an der Hauptversammlung teilzunehmen. Generell wird das natürlich trotzdem teilweise kritisch gesehen. Es gibt, glaube ich, in New York mittlerweile sogar schon ein Verbot. Wobei dann auch die Frage ist, inwiefern sich das dann immer auch alles durchsetzen lässt. Fakt ist, Airbnb ist so ein bisschen, wenn man so will, die Uber der Ferienwohnungen, Hotelbranche, wenn man so will. Und auch bei Uber gab es ja am Anfang immer Kritik und mit den Taxigesellschaften und so weiter. Aber letztendlich hat sich dann Uber durchgesetzt und bei Airbnb sollte das eben am Ende auch so sein. Ich habe es auch selber schon zwei, dreimal genutzt, war bisher eigentlich immer zufrieden. Was die Aktie angeht, die ist seinerzeit halt in diesem, ja, es gab ja den Corona-Crash und anschließend diese Mega-Rallye und relativ auf dem Höhepunkt erfolgte dann der Börsengang. Und das hat eben dazu geführt, dass die Aktie sehr, sehr teuer an die Börse kam und dann in den ersten Handelstagen auch noch ein bisschen was draufgepackt hat. Und deswegen hat sie sich jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht so unbedingt stark bewegt. Aber sie ist anders als viele andere, nachdem es mit den Zinserhöhungen der Fed eben nach unten ging im Tech-Sektor, hat sich Airbnb anschließend zumindest wieder vollständig erholt, ist jetzt wieder so im Bereich 140, 150 Dollar. Und ich glaube, dass es auf dem Niveau durchaus interessant ist, weil auch hier die Bilanz ist natürlich, weil man durch den Börsengang sehr, sehr viel Geld einnehmen konnte, weil man ja sehr teuer an die Börse gegangen ist, ja, astrein. Das heißt, man hat hohe liquide Mittel, man hat auch kaum Schulden und man weist auch hier Gewinne beziehungsweise positive Cashflows aus. Und insofern glaube ich, dass die Aktie jetzt zwei, drei Jahre Konsolidierung hinter sich hat und so langsam angreifen könnte. Auch hier aktuell haben wir so ein bisschen schwierige Phase im Sommer. Kann sein, dass die Aktien insgesamt dann noch fallen aus dem Tech-Sektor. Aber wenn sie dann erstmal einen Boden gefunden haben zum Jahresende hin, glaube ich, dass Airbnb eine der Aktien ist, die dann auch nach oben gehen kann.
Ein irrsinnig spannendes Geschäftsmodell, vor allem weil nicht nur die Initiatoren Geld verdienen, sondern quasi jeder damit Geld verdienen kann. Ich habe tatsächlich einen Freund, der hat eine große Wohnung in London, die er vermietet, hat sich noch eine Einzimmerwohnung nebenan gemietet, im Falle ein Mieter kommt, dass er da eine Ausweichmöglichkeit hat. Gut, dann kommen wir zu dem, ja, ich würde fast sagen, dem Branchenprimus, Booking Holdings. Wenn man sich diesen Aktienkurs langfristig seit dem Börsengang anschaut, dann ist er wie am Strich nach oben gezogen und hat sich, glaube ich, auch ja, vervielhundertfacht. Das kann man auch jetzt sehen. Ein ganz, ganz steiler Aufwärtstrend. Wie siehst du, Booking?
Ja, also Booking gibt es ja schon sehr lange, hieß ursprünglich mal Priceline, deswegen auch lange das Kürzel PCLN, mittlerweile auf BKNG umgestellt in den USA und mittlerweile auch der Name halt auf Booking seit einigen Jahren umgestellt. Kennt natürlich jeder, ich selbst nutze es auch für Geschäftsreisen. Und generell muss man natürlich, wie du das richtig gesagt hast, ganz klar davon sprechen, dass das eine absolute Erfolgsstory ist und ist natürlich, wie du auch richtig gesagt hast, der absolute Branchenprimus. Die Aktie ist natürlich optisch teuer mit Kursen von 3.800 Dollar und mehr. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bewertung generell eigentlich sogar günstig ist, denn aktuell wird die Aktie sogar etwa 30% unter dem gehandelt wie im Durchschnitt der letzten Jahre. Und insofern hat sie sicherlich Aufwärtspotenzial. Das muss man so ganz klar sagen. Zumal auch hier, man sagen muss, ist natürlich kerngesund. Also die schreiben schon seit Jahren Gewinne, haben hohe positive Cashflows und können dementsprechend dann auch Aktien zurückkaufen. Und was man hier auch noch sagen muss, man hat kürzlich ja bekannt gegeben, dass man erstmal seine Dividende zahlen will. Und jetzt steht noch so ein bisschen auf der Agenda aufgrund des hohen Aktienkurses von fast 4.000 Dollar, dass vielleicht auch so ein Aktiensplit kommen könnte, wie wir das ja vor ein paar Wochen auch bei Chipotle, andere Branche, Fast Food, gesehen haben. Damals bei Chipotle gab es einen 50 für 1 Aktiensplit. Sowas könnte man sich bei Booking natürlich auch vorstellen. Und das könnte kurzfristig die Aktie dann auch nochmal anfeuern. Aber generell ist das auch Man glaubt es vielleicht nicht, weil sie ja schon so stark gestiegen ist, aber durchaus immer noch ein Wert, den man sich hinlegen und einfach mal 2, 3 Jahre behalten kann. Es wird jedes Jahr neu gereist. Es geht auch, gibt immer mehr Kunden, die dann zu Booking kommen. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die halt Hotels betreiben und so weiter. Und die sagen, ja, wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt über Booking das machen, aber uns bleibt keine andere Möglichkeit, weil wenn wir da nicht sind, dann sieht man uns nicht. Und da sieht man halt diesen Netzwerkeffekt und ist ganz klar der Branchenprimus. Und deswegen, ja, gerade auch für längerfristige Investoren, so im die halt Pros as a reasonable price suchen, eine der besten Aktien nach wie vor.
Okay, ein Mitbewerber von Booking ist Expedia. Die Aktie ist zumindest optisch deutlich günstiger, notiert so um die $130. Haben wir hier die gleiche Geschichte, die gleichen Möglichkeiten?
Ja, Expedia ist natürlich deutlich kleiner vom Börsenwert her, etwa ein Zehntel von Booking, ist seinerzeit aus Microsoft hervorgegangen, was die meisten auch gar nicht wissen. Das war so die Anfangszeit des Internets. Da hat man auch bei Microsoft so ein bisschen herumexperimentiert und da ist dann ein Reisebüro draus hervorgegangen, Online-Reisebüro. Und das ist später zu Expedia geworden. Man muss sagen, generell ist natürlich Booking der klare Marktführer. Und nach dieser Prämisse, wenn man so à la Warren Buffett, warum soll ich die zweitbeste Aktie kaufen, wenn ich die beste haben kann, dann sollte man Booking bevorzugen. Aber Expedia hat halt einen großen Vorteil. Man ist, wie gesagt, nur etwa ein Zehntel der Market Cap. Also Booking liegt über 150 Milliarden, Expedia unter 15 Milliarden. Und man hat 9 Milliarden Cash, also liquide Mittel, sage ich es mal so. Es ist nicht nur Cash, es ist teilweise auch in kurzfristigen Staatsanleihen geparkt. Und dabei nur etwa ein bisschen mehr wie 6 Milliarden Schulden. Das heißt, Netto Cash auch knapp 3 Milliarden. Und das für einen Börsenwert, der so im Bereich 13, 14 liegt. Das ist natürlich dann schon eine Hausnummer, zumal man ja auch sagen muss, die Schulden, so wie die strukturiert sind, werden die jetzt nicht kurzfristig fällig. Das heißt, man könnte sogar die ganzen 9 Milliarden fast für Aktienrückkäufe einsetzen. Und dann könnte man mehr oder weniger mehr wie jede zweite Aktie zurückkaufen, was sicherlich den Kurs dann auch treiben würde. Also insofern, klar, für längerfristig orientierte Anleger ist vielleicht Booking die erste Wahl, so à la Buffett. Aber ich glaube, dass Expedia, ja, vielleicht für ein bisschen kurzfristiger denkende Leute, die vielleicht nur so auf Sicht von 12 bis 18 Monaten mal was suchen, durchaus eine gute Alternative ist. Wobei ich insgesamt glaube, man kann sogar alle drei dieser Aktien haben. Also ich würde definitiv Airbnb, Booking und auch Expedia beispielsweise einer TUI vorziehen.
Okay. Okay, das war's mit dem Hotel- oder Reisesegment und wir wechseln die Branche und kommen in den Kryptobereich, wo du, Sascha, ja auch ausgewiesener Experte bist. Und wir fangen an mit Coinbase. Wenn man sich den Chart anschaut, ja, dann sieht man, dass da durchaus die Korrelation zu dem Bitcoin vorhanden ist. Aber Coinbase hat sicherlich auch unter hausgemachten Problemen gelitten oder ist in Sippenhaft genommen worden, beispielsweise bei der FTX-Pleite. Aber jetzt mit dem steigenden Bitcoin schaut es eigentlich gut aus. Wenn ich mir das rechte Ende des Charts anschaue, da sehe ich irgendwie so eine Dreiecksformation, wo der Kurs jetzt nach oben ausbricht. Und wenn er dann das letzte Hoch übersteigt, ist das zumindest aus technischer Sicht erstmal ein kurzfristiges Kaufsignal für Coinbase. Wie ist deine Sicht auf Coinbase?
Ja, also charttechnisch bist du absolut gut, kann ich dir nicht widersprechen. Das stimmt definitiv, wobei natürlich der Ausbruch nach oben noch fehlt. Da müsste die Aktie über $285 nachhaltig steigen. Da ist sie jetzt nicht weit von weg, aber doch noch ein bisschen. Generell hast du auch recht, sie läuft natürlich sehr stark mit dem Bitcoin oder mit den Kryptos allgemein, was ja auch logisch ist, ist ja in dem Bereich eine Handelsplattform. Man hat in der Vergangenheit so ein bisschen auch ein Problem gehabt, das war so ein bisschen schizophren, weil man ist ja vor 3, 4 Jahren an die Börse gegangen und da brauchte man ja eigentlich die Zulassung der amerikanischen Börsenaufsicht, der SEC, also Security and Exchange Commission, und die hat auch die Genehmigung erteilt, sodass der Börsengang der IPO erfolgen konnte. Und jetzt vor 1, 1,5 Jahren hat sie dann aber Coinbase verklagt, man würde dort illegalen Wertpapierhandel anbieten. Und da muss man jetzt schauen, es gibt halt einige Klagen, die da laufen. Generell glaube ich aber, dass die relativ im Sande verlaufen sollten, zumal gerade Coinbase in der Vergangenheit auch immer proaktiv auf die Regulierer zugegangen ist und teilweise aber keine Antworten bekommen hat. Und da kann natürlich das Unternehmen wenig für. Ich denke aber, dass egal wer jetzt am Ende die Wahl gewinnt, der SEC-Chef wahrscheinlich ohnehin getauscht wird und dann muss man mal sehen. Generell die letzten Gerichtsentscheidungen in den USA, Ripple sollte auch ein illegales Wertpapier sein, das ist weitestgehend vom Gericht abgewiesen worden. Und generell die Regulierung, glaube ich, die wird besser. Man hat jetzt mehr Verständnis und was man auch sagen muss, BlackRock hat seine Bitcoins aus seinem Bitcoin-Spot-ETF und in Zukunft auch die Ether aus dem Ethereum-ETF, den es dann bald geben wird, kam ja vor kurzem jetzt auch die Zulassung. haben sie auch bei Coinbase gelagert, Coinbase Custodian. Und insgesamt muss man sagen, die meisten ETFs nutzen das auch. Also bei Bitcoin sind es, glaube ich, 10 von 11 und bei Ethereum am Ende 7 von 8, die eben Coinbase nutzen als Lagerstätte, was auch klar dafür spricht, dass sie als sehr sicher angesehen werden. Und es gibt ja auch Leute, so Verschwörungstheoretiker, sage ich mal, die sagen, ja, wenn BlackRock da seine Finger im Spiel hat, dann wird dagegen auch nicht mehr geschossen werden, weil die sind einfach zu groß und zu mächtig. Und das ist sicherlich auch ja nicht ganz von der Hand zu weisen, ohne Verschwörungstheoretiker jetzt sein zu wollen.
Okay. Wir kommen zu dem letzten Wert, ja auch ein bisschen Krypto verbandelt, wenn auch nicht in allererster Linie, zu PayPal Holdings. Da haben wir eigentlich die Situation, dass wir ja mehr oder weniger am Boden seitwärts laufen. Man könnte sagen, der schlafende Mann, um nicht zu sagen, der tote Mann. Aber der kann ja auch aufwachen, wenn er nicht tot ist. Sascha, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also PayPal ist tatsächlich ein schwieriger Fall in diesem Hype nach dem Corona-Crash, als auch die ganzen Lockdowns und so weiter waren. Da wurde ja viel im Internet gekauft und dementsprechend auch viel mit PayPal bezahlt. Und da haben die sehr viele Kunden gewonnen und die Aktie war völlig overhyped im Top über $300. Hat mich damals auch immer wieder überrascht, wenn es da jeden Tag weiter nach oben ging, was eigentlich fundamental nicht mehr darstellbar war, aber an der Börse wird halt gerne übertrieben nach oben, aber später dann auch nach unten. Als dann das Ganze sich normalisiert hat, ist die Aktie völlig abgestürzt, im Prinzip 80% und mehr. Das Tief wurde dann im Bereich $50 zuletzt gefunden. Jetzt hat man sich ein bisschen berappelt, so zwischen 50 und $60 schwankt sie hin und her. Das sieht also nach einer Bodenbildung durchaus aus. Man muss auch sagen, fundamental ist das Unternehmen mittlerweile günstig. Also das KGV liegt so bei 14, 15. Das ist natürlich ja relativ günstig, gerade für so ein Tech-Unternehmen. Das Problem war halt, dass sie in den letzten 4, 5 Quartalen bei der Kundenzahl so gut wie kein Wachstum hatten, teilweise sogar leichte Rückgänge. Ein zweites Problem war auch das Management. Der CEO hat da lange angekündigt, in Rente zu gehen oder in den Ruhestand zu gehen. Und der CFO, da war man sich auch nicht so ganz klar, was macht der. Der ist dann irgendwann zu Walmart abgehauen. Man hat jetzt also ein komplett neues Top-Management bekommen. Und dieses neue Top-Management hat jetzt aber Dinge eingeleitet, um das Unternehmen quasi wieder zu beleben. Man hat das zuletzt schon gesehen. Es gab wieder erste Kundenzuwächse. Und was man auch sagen muss, auch wenn die Kunden in den letzten Quartalen nicht mehr gewachsen sind, sind aber die Transaktionszahlen durchaus. Also die Kunden, die man hatte, haben mehr über PayPal abgewickelt und so weiter. Also man kann nicht sagen, dass das Unternehmen generell nicht gewachsen wäre. Nur die Kundenzahl war halt das Problem. Und jetzt versucht das Management halt zum einen natürlich das Kundenwachstum auch wieder zu beleben, aber zum anderen auch die vorhandenen Kunden oder die ganze Basis noch breiter zu monetarisieren. Und da hat man jetzt natürlich angefangen. Man ist erst seit ein paar Wochen oder 2, 3 Monaten im Amt und das wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber man hat ja bei anderen Aktien gesehen, beispielsweise General Electric, die schon fast tot waren. Das hatte auch 2, 3 Jahre bei denen sogar gedauert. Aber das war dann jetzt in den letzten Monaten wieder ein absoluter Highflyer. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich PayPal jetzt auch eine Verfünffachung oder sowas zutrauen würde. Aber ich denke, fundamental gerechtfertigt wären mindestens mal Kurse im dreistelligen Bereich, also so 100, ein bisschen mehr. Und auf längere Sicht kann es vielleicht auch Richtung 120 oder sogar 150 gehen. Und dann wäre das natürlich schon eine Verdopplung und mehr. Und ja, von daher glaube ich, dass PayPal keine so schlechte Zukunft vor sich hat. Und klar, sie mischen natürlich auch im Kryptosektor ein bisschen mit. Sie haben da einen eigenen Stablecoin, der ist bisher auch noch nicht erfolgreich. Vielleicht ändert sich das ja auch noch. Und von daher sehe ich da durchaus positive Ansätze und glaube, ja, dass das eine Aktie ist, die man jetzt auch einsammeln kann. Allerdings wird man hier ein bisschen Geduld brauchen. Ich denke, selbst wenn das Richtung $100 geht, wird das jetzt nicht in 3 oder 6 Monaten passieren, sondern das wird schon 2, 3 Jahre in Anspruch nehmen.
Okay. Alles klar, Sascha. Damit ja, sind wir durch mit unserem kleinen Ausflug in die USA. Herzlichen Dank, Sascha. Liebe Zuschauer, wir sind auch am Ende. Bitte denkt daran, auf Instagram unter dem LSX-Channel gibt es das Gewinnspiel, um hübsche Kleidungsstücke aus der LSX-Collection gewinnen zu können. Und damit verbleibe ich und freue mich aufs nächste Mal.